Ja, dann nochmal herzlich willkommen heute allen, die hier sind und auch besonders den Zuhörern am Podcast. Wir befinden uns mitten in der Vorbereitungs-Lehrserie. Ihr seht schon, ich habe wieder meinen Schwerpunkt darauf gelegt, dass es nicht so sehr um die Vorbereitung geht, also natürlich, aber genau um was? Also die Vorbereitung der Braut sozusagen, die Braut hat sich bereitet. Und wir werden uns heute beschäftigen damit, was sind eigentlich so die positiven Zeichen der Zeit? Ich habe euch schon beim letzten Mal gesagt, dass genauso wie die Zeichen, die negativen, die wir gerade nochmal wiederholt haben, zunehmen werden, dass auch die Zeichen der Zeit, die wirklich Tolles verheißen, die eine spannende, die spannendste Zeit der Geschichte irgendwie vor uns stehen lassen, dass das genauso gerade am Zunehmen ist. Und das würde ich heute gerne ein bisschen mit euch durchgehen und belegen. Aber ihr seht hier schon untypischerweise, weil bei Zeichen der Zeit denkt man jetzt nicht vielleicht als erstes an ein Herz, was sonst so ein beliebtes Symbol ist, aber heute will ich eigentlich gleich für das ganze Jahr 2019 ein neues Motto machen. Ja, ich kenne die Jahreslosung und ja, ich bin meistens ziemlich auf der Seite der Jahreslosung. Also ich finde, die sind immer ziemlich stark so. Ich finde auch diese Jahreslosung stark, um nicht missverstanden zu werden. Aber ich habe so ein bisschen das geistliche Gefühl, dass es in diesem Jahr eher um das Herz gehen wird. Also, dass Gott so bereit ist, so Leute international, nicht nur in Deutschland, aufstehen zu lassen und zu sagen, ey, das, was wir auch als Leitung für das Gebetshaus gesagt haben, schon bevor wir die ganzen Sachen wussten, so back to the roots, es geht um mich, es geht um dich, es geht um Intimität, es geht um Gemeinschaft. Und ich glaube, es ist eher das Jahresmotto oder mein persönliches Jahresmotto, mehr als alles, hüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens, wird heute nochmal vorkommen. Und ich glaube oder würde gerne mit euch anhand der Zeichen der Zeit, so wie ich es auch letztes Mal gemacht habe, so ein paar Eigenschaften herausarbeiten, die so ein bisschen für das Übernatürliche, dafür steht dieser Bereich so, ne, und das Bodenständige beziehungsweise das Natürliche stehen. Und mir ist so aufgefallen, als ich die rausgeschrieben habe oder so gedacht habe, was braucht die Braut, um vorbereitet zu sein, habe ich so echt gemerkt, es sind immer beide Aspekte. Also wir müssen oft natürliche Schritte gehen, aber wir brauchen auch das Übernatürliche, sonst macht diese Vorbereitung keinen Sinn. Also es sind immer diese beiden Aspekte und dafür steht das einfach so ein bisschen. Unser Herz muss sich vorbereiten, natürlich und übernatürlich. Und einfach ja wieder mehr zu diesem Platz zurückkommen. Genau, und ich fand das auch gut, weil ich dachte mir so, irgendwie ist es frustrierend, wenn man das weiß, dass man auch das Übernatürliche bereist, weil dann kann man das ja nicht nur machen, aber das ist, glaube ich, genau das, was Gott will. Er will halt unser Herz in so einer Abhängigkeit von ihm erhalten, wie auch so ein Braut und Bräutigam, so, ne? Die sind abhängig voneinander in ihrer Liebe sozusagen. Eins geht ohne das andere schwer. Und genau das ist das, was unser Herz auch einfach weicher macht. Deswegen ist das heute trotz einer Lehre, die auch mit ganz konkreten Beispielen belegt sein wird, einfach mein Fokus oder das, worum es mir wirklich geht. Ich werde heute kurz thematisieren, warum das wichtig ist. Also das heißt, nochmal gar kurz zusammenfassen, das habe ich aber alles ganz ausführlich beim letzten Mal gemacht. Bitte, wie gesagt, hört euch das an, wenn ihr euch fragt, warum macht das Gebetshaus überhaupt so eine Lehre? Heute fasse ich es nur ganz, ganz kurz zusammen und dann werde ich noch mal kurz sagen, was die Zeichen sind allgemein und besonders auf Entwicklungen in Israel eingehen. Sag aber gleich, dass ich vermute, dass wir das heute vielleicht auch nicht mehr schaffen und dass wir das nächste Woche dann weiterführen, weil es nämlich auch bei den Austauschgruppen einen ganz spannenden Aspekt heute gibt, nämlich eine Art Ausarbeitung, die wir zusammen machen wollen, weil da im Kontext der Endzeit gibt es wirklich spannende Bibelstellen, die ich gerne mit euch besonders betrachten würde. Und ich glaube, das werden wir dann im nächsten Dienstag machen. Also ganz untypisch, nächsten Dienstag sozusagen, nicht, wenn eigentlich die Lehrserie dran wäre. Okay, aber nochmal zusammenfassend sagen, ich dachte mir, wenigstens eine Bibelstelle muss ich irgendwie noch bringen, um nochmal zu sagen, warum ist dieses Thema so wichtig. Genau. Habe ich euch ja letztes Mal die alle, wie gesagt, vorgelesen und gesagt. Hier seht ihr auch nochmal die Gründe. Ich dachte mir, ich nehme mir zusammenfassend Matthäus 16. Jesus ermahnt uns darauf zu achten. Und ich finde, wenn Jesus, also Jesus hat schon manchmal in der Bibel ermahnt, aber nicht so häufig. Und die Zeichen der Zeit zu betrachten und sich nicht überraschen lassen wie ein Dieb in der Nacht, war schon eine ziemlich oft wiederholte in den ganzen Evangelien Ermahnung von ihm. Und ich dachte mir so, okay, wenn Jesus mich zu etwas ermahnt, dann möchte ich wirklich das tun. Und das ist jetzt so mein Number One Grund sozusagen. Aber in den anderen Bibelstellen und auch in den Sachen, die sonst so wichtig sind, finden wir noch ganz, ganz viel mehr Aspekte, warum dieses Thema eigentlich so wichtig ist und warum wir uns damit beschäftigen wollen. Okay, wir steigen sofort ein in die Zeichen der Zeit, in die positiven Zeichen. Also wie gesagt, zum Anfang des Jahres was schön Ermutigendes heute für uns alle. Auch noch zur Begründung, warum das wichtig ist. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber Rick Schreiner war es nicht, aber auf jeden Fall jemand, der, also ein großer Apostel in der geistlichen Welt, der hatte mit, ich glaube Elia war es, der hatte so einen Traum gehabt und hat Elia getroffen und hat dann zu ihm gesagt, boah, es war ja so aufregend, wo du gelebt hast, was du erlebt hast. Und dann hat, ich glaube Elia, zu ihm gesagt, du, ich finde deine Zeit, in der du jetzt gerade lebst, ist total viel spannender und aufregender. Und ich dachte mir so, ja echt, also Aber wenn man sich so ein bisschen mit den positiven Zeichen der Zeit beschäftigt, merkt man eigentlich schon, also eigentlich leben wir gerade in einer super aufregenden Zeit, in einer Zeit, wo sich geistlich, geistig und auch einfach im ganz natürlichen Dinge wirklich verschieben und man spürt es irgendwie. Viele werden auch blind dafür, ist auch, glaube ich, so gewollt. Aber wenn man sich es wirklich betrachtet, ist es eine sehr, sehr spannende Zeit, in der wir einfach leben. Und ein Zeichen der Zeit, ich glaube, wenn ich euch vorher gefragt habe, wäre das auch das, was ihr als erstes gesagt habt, was ist ein positives Zeichen der Zeit sozusagen, der Endzeit, in der wir leben, steht in Matthäus 24, 14. Und wie immer lade ich euch ein, kann man das da lesen? Einfach mit mir mitzulesen, laut, weil der Glaube kommt aus dem gesprochenen Wort. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Ich finde, das ist so ein sehr schön, sehr konkretes Zeichen. Und ich habe natürlich geguckt, was sehen wir wieder aktuell? Einmal gibt es statistische Daten von Missionsorganisationen, die sagen, das wird ungefähr 2025 der Fall sein. Und Leute, wir befinden uns in 2019. Also es sind 6 Jahre, ne? Und also das finde ich schon so ein Zeichen der Zeit, wo ich sage, wow, das ist schon ziemlich konkret und das ist auch ziemlich nah dran. Noch als Hard Facts dazu, das Evangelium wurde bereits zu über 4 Billionen Menschen gepredigt. Es gibt Gemeinden in 251 Nationen und, was ich auch sehr faszinierend finde, die Bibel existiert in 2062 Sprachen und ist für 98% der Weltbevölkerung lesbar. Also schon sehr stark sind wir da dran, was in der Bibel steht. Und daraus kann man eigentlich zusammenfassen, dass uns eigentlich gerade die größte Ernte potenziell der gesamten Menschheitsgeschichte zur Verfügung steht, weil so nah dran waren wir noch nie in der ganzen Menschheitsgeschichte, ne? Also es ist schon sehr, sehr krass. Und mich hat das so motiviert, weil ich dachte, was sagt denn Gott zu uns, wenn eine Ernte bevorsteht? Wer weiß es? Richtig. Und das fand ich total, wir kommen dann noch zu diesem Zeichen, aber ich fand das in Matthäus 9, 37, 38 steht, darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und dachte ich, cool, weil das ist genau das, was wir machen. Die größte Ernte steht davor und wir sehen es als unseren Auftrag, dafür zu beten. Also er sagt nicht, und dann werde aktiv und geh raus. Ja, es ist auch richtig, also ich will das damit nicht abwerten, aber der erste Schritt, den Gott uns vorgibt, ist für diese Arbeiter zu beten. Weil ich glaube, dass es Gott effektivstes Tool ist, wie diese Erweckung eingefahren werden kann. Weil wir werden diese Erweckung noch mit super tollen menschlichen Strategien, die von uns herausgeboren sind, nicht stemmen können. Wir brauchen für diese Erweckung Gebet und wir brauchen für diese Erweckung göttliche Strategien, weil sie wird so groß sein, dass es alles sprengt, was wir kennen, dass es alle Methoden sprengt, die wir kennen und wir brauchen einfach was Göttliches. Also habe ich als erstes schon mal, was wie unser Herz positioniert sein muss, einfach Gebet geschrieben, aber auch im Kontext von, wir brauchen Gottes Strategien. Also einmal für die Welt, aber auch ganz konkret als Braut für uns. Also was sind Gottes Pläne, was ist unsere Berufung und das müssen wir einfach von Gott hören. Okay, und ich fand das auch total spannend, weil ich gucke mir immer an, weil Jesus sagt ja, dass es so sein wird, wie bei seinem ersten Kommen. Und dann dachte ich mir, das ist auch ein so cooles Beispiel dafür, weil gerade haben wir ja Weihnachten gefeiert und da meditiert man ja auch immer noch mal so ein bisschen über Weihnachten und wie das war. Und ich dachte mir, es ist so interessant, alle Leute haben einen großen König erwartet. Und wenn man sich die Schrift durchliest, gibt es auch Indikatoren dafür. Also es ist ja nicht so, dass sie das einfach so erwartet haben, weil die nicht bibelfest waren, sondern es gibt auch Stellen, die man so deuten könnte irgendwie. Ne? Aber wer wusste, dass er kommt? Das waren die Beter, ne? Das war eine Hanna oder so, die ihn erkannt haben. Ne? Und das fand ich ein cooles, einmal als Beispiel, deswegen ist das Gebet so wichtig. Und ich fand auch so cool, weil natürlich haben die Leute sich vorgestellt, dass Jesus kommt, er wird Israel befreien, es wird, wahrscheinlich haben die auch gedacht, eine riesige Missionsbewegung werden, so, ne? Sowas hatten, war ihre Vorstellung, es sollte groß werden, es sollte mächtig werden. Und das denke ich jetzt auch, das denken wir auch ganz oft. Also wenn irgendwas groß und erfolgreich ist, wenn Leute dazukommen, dann sagen wir, das ist gut, so, ne? Und dann dachte ich, wie war das bei Jesus? Also ich meine, das war der, der die höchste Strahlkraft hatte. Und was, wie hat er seine Zeit investiert? Hat er eine coole Organisation gegründet? Nee, er hat 12 Menschen ausgebildet. Er hatte Gemeinschaft mit 12 Menschen. Also es war richtig wenig. Er hätte in der Zeit, ich bin mir sicher, Jesus hätte die Kapazitäten gehabt, 5000 in der Zeit auszubilden. Aber was hat er gesagt? Nee, ich investiere mich, mein Leben in 12. Und das finde ich so ein cooles Vorbild. Und aus diesen 12, müsst ihr euch vorstellen, wurde die ganze Welt missioniert. Also ich finde das so ein cooles Konzept, was ganz anders aufgebaut ist als unsere heutigen, also nicht alle, aber als einige unserer heutigen Missionskonzepte, weil Jesus sagt, nee, mir geht's ums Gemeinschaft, mir geht's ums Herz, mir geht's um Menschen. Und wie die Jünger waren, das waren jetzt auch nicht die Superhelden so, ne? Also so von ihrer Natur aus, manche mehr, manche weniger, aber sondern er hat gesagt, ich schaue auf das Herz und die wähle ich aus. Und das finde ich so cool und auch so wollte ich euch auch als Gebetshaus und auch als Leute, die in kleinen Diensten, wie Tobi so schön gesagt hat, treu im Kleinen sind, sagen, weil das ist nicht, Jesus misst nicht, oh komm, jeden Monat 50 dazu, steigen die Gebetsstunden an, nee, das misst er nicht, er misst unser Herz so und ich habe auch gesagt, ich wünsche mir echt zunehmend Aposteln in unserem Land, die nicht sagen, als erste Frage, wenn man sie trifft, ey, wie groß ist euer Werk, wie viel habt ihr, sondern ich wünsche mir Apostel, die sagen, ey, ist dein Herz gewachsen im letzten Jahr, liebst du Jesus heute ein Stückchen mehr als gestern? So, das sind die Kriterien, nachdem es Jesus geht. Und ich weiß persönlich selber nicht, wann das so gezwitscht ist, weil in der Bibel finde ich nie sowas, dass es Jesus um die Masse ging. Ich finde in der Bibel nur Sachen, wo es Jesus, Gott und den Heiligen Geist und um unser Herz geht. Und ich finde, das sollten wir auch anfangen, mehr in unseren Gedanken präsent zu haben. Das sage ich auch als Selbstkritik, weil natürlich motiviert einen, wenn Sachen groß sind und wachsen. Und da kann auch unser Herz mitwachsen. Das muss ich nicht widersprechen. Im besten Fall geht es einher. Aber ich wollte nur sagen, wir müssen da echt auch anfangen, so unser Denken eher dem göttlichen Denken anzupassen, was vor Gottes Augen einfach groß ist. Okay, der zweite Punkt. Lest wieder gerne mit mir aus Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut rufen, komm. Was ich so sehe oder das ist ein subjektives Empfinden, dazu gibt es leider keine Statistik. Vielleicht gibt es eine, wenn ihr sie kennt, informiert mich gerne. Ich sehe in unserer Generation und auch in der darunter, dass es wieder einen vermehrten Hunger nach einer echten Beziehung zu Jesus gibt. Also das ist was ich in Deutschland wahrnehme. Ich nehme wahr, dass Jugendliche, und wir sind manchmal noch in dieser Szene unterwegs, wirklich sagen, sie wollen wieder was Echtes leben, sie wollen nicht Religiosität leben, also auch oft das, was auch selbst ihre christlichen Eltern ihnen vorgemacht haben, indem man Sachen einhält und Sachen machen muss, sondern sie sehen sich wieder nach Zeichen, nach Wundern, nach echter Beziehung und wissen oft nicht so richtig, wie es geht. Und das, dadurch, dass sie oft nur Sachen so sehen, wie ihnen Gesetze oder so vorgelebt werden, finden es viele abschreckend und viele fallen auch ab. Ich finde, dass sie abfallen, ist oft für mich gar nicht so, also ist natürlich schlimm, aber ist jetzt nicht so ein schlimmes Zeichen, weil eigentlich steckt dahinter ein Hunger nach Authentizität, also ein Hunger nach echten Christenleben. Und ich finde, dieses Potenzial müssen wir auch irgendwie erkennen und fördern. Was wir aber natürlich wirklich sehen, und da habe ich gleich auch noch ein paar Statistiken, ist ein Aufstieg von evangelikalen Gemeinden, die, glaube ich, vor 30 bis 50 Jahren da auch eine Antwort geboten haben, also gesagt haben, ey, bei uns gibt es das echte Leben mit Jesus, wo ich aber auch glaube, das muss sich auch immer wieder erneuern und immer wieder echt auch gelebt werden. Was wir aber auf jeden Fall auch erleben, ist, dass Intimität mit Jesus wieder neu auf die Tagesordnung kommt und Menschen wirklich wieder fragend werden oder man wieder anfängt, so einen Hunger wahrzunehmen, sage ich mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Und das finde ich ganz toll, weil das uns ja, also uns schon wichtig geworden ist, bei der letzten Leiterfahrt wieder auch in diese Richtung zu gehen und zu sagen, ey, wer sind wir als Braut und wie können wir die Beziehung zu Jesus ausbauen? Und das ist das, worum es geht, egal welche Räume oder irgendwas wir haben. Und ich glaube aber, dann haben wir auch von Mike Bickel oder von Rainer Harter, so von der Gebetsbewegung weltweit Sachen gelesen, wo die genau das Gleiche geschrieben haben. Und ich habe auch gerade von Johannes Hartl gelesen, dass er sich 4 Monate zurückzieht. So. Und ich denke mir so, ja, es ist so stark, weil niemand hat uns das gesagt, niemand hat das Johannes Hartl gesagt, niemand hat das Rainer Harter gesagt, niemand hat das Mike Bickel gesagt. Also das sind so Sachen, die unabhängig voneinander laufen, also niemand, außer Gott natürlich, ne? Die einfach, wo Gott so Schwerpunkte setzt und sagt, ey, jetzt geht es wieder darum, zu lernen, wer bist du in Jesus, dein Herz in mir zu wurzeln und da den Fokus zu legen. Nicht auf das Äußere, was man tut, sondern auf das Innere, wer man in Jesus ist und wer Jesus für einen ist. Und das finde ich irgendwie total toll, weil das ist generell was, was ich sehr, sehr merke, auch in der Gebetshausbewegung. Das war immer für mich noch so ein super eindrückliches Erlebnis, als wir vor Jahren schon bei der HOPES waren. Da haben sich die europäischen Leiter von Gebetshäusern getroffen. War das so, da steht jemand auf und sagt, wir sind entstanden, wir wussten, Gott will Anbetung, Musik. Wir wussten gar nicht, wie sowas heißt. Und dann haben wir angefangen und dann haben wir gesehen, es gibt noch andere. So hat ungefähr jeder erzählt. Also es war immer so eine Sehnsucht und so ein Hunger nach mehr. Und so sind die Gebetshäuser entstanden. Es gab nicht irgendjemand, der gesagt hat, ey, wir machen jetzt mal alle Hauskirchen mit 12 Leuten oder und der das geleitet hat. Nee, es war einfach wirklich Sehnsucht von einzelnen Menschen nach mehr von Jesus. Und das hat andere Menschen angezogen. Und hat auch die Sehnsucht in anderen Menschen geweckt, aber es war nicht eine Bewegung, die irgendwie einen Leiter hatte, so, ne? Außer natürlich den besten Leiter, Gott, so. Und das finde ich so stark. Und ich glaube, Gott ruft uns auch gerade als Gebetshausbewegung, gerade wo wir da auch falsche Prioritäten vielleicht gesetzt haben, das sage ich auch ganz selbstkritisch, wo es nicht mehr darum ging, wieder zurück dahin. Und das finde ich so wertvoll und so kostbar. Und deswegen glaube ich, dass 2019 auch ein so, so wertvolles und so, so wichtiges Jahr einfach sein wird. Da könnt ihr jetzt Amen sagen. Müssen wir wieder ein bisschen diese Tradition aufleben lassen. Genau. Dann ein super Zeichen der Zeit. Yay, yay, yay. Mein Lieblingszeiten ist die Tag- und Nacht-Gebetsbewegung. Jetzt wird es, glaube ich, schon schwierig zu lesen, oder? Ja. Lukas 17 und 18. Wer kann dies mit? Und genau. Und aus Amos 9, 11 bis 15 habe ich auch irgendwas rausgesucht. Könnt ihr auch nochmal nachlesen in Ruhe. Aber wenn nicht, lese ich einfach vor. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fälle, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht zu verschaffen, wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Das heißt, es ist eigentlich so meine Lieblingsstelle auch so in der Begründung oder warum es so wichtig ist, ist, weil es Jesus selbst gesagt hat. Er hat gesagt, also es ist das Gleichnis vom ungerechten Richter, das ist der Kontext aus Lukas 17 und 18. Und er sagt oder stellt es als Frage an uns, ob er solchen Glauben des Tag- und Nachtgebets, also Tag und Nacht auf ihn zu schauen, finden wird, wenn er wiederkommt. Und was ich daran total berührend finde, ist, das, was wir sehen, das sind sogar noch veraltete Zahlen. Also jetzt wäre dieser Sprung noch größer. Aber 1984, das ist noch nicht so lange her, das ist ein Jahr vor meiner Geburt, ich bin noch nicht ganz so alt, gab es weltweit weniger als 25 24/7 Gebetshäuser. Und jetzt ist sogar veraltet, schon 5 Jahre her, nee, jetzt sogar 6. 2013 gab es mehr als 10.000 Gebetshäuser. Das heißt, innerhalb von so kurzer Zeit ist das, was wir in Lukas 17 und 18 finden, angestiegen. Und das finde ich wirklich ein übernatürliches Zeichen, gerade weil niemand Leuten gesagt hat, ey, gründet Gebetshäuser, das ist voll der Trend oder voll hip. Also das heißt, die Gebetsbewegung und dass es uns gibt, ist total mit Tag und Nacht Gebet verbunden, also und der Endzeit, weil Gott, weil Jesus das selbst verbindet. Und genau, ich glaube, dass es auch einfach so eine Antwort ist, also oder so eine Umsetzung von 1. Thessalonicher 5,17, dass wir ohne Unterlass beten sollen, also 24 Stunden lang. Und ich glaube, dass die Gebetshäuser ein guter Ort sind, das zu lernen, aber ich glaube, das geht noch weit darüber hinaus, nämlich um unser Herz, um unser Leben. Ich glaube, Gebetshaus kann da gute Strategien oder gute Lehre über Gebet bieten, aber betet ohne Unterlass. Also keiner von uns, selbst unsere Vollzeitler, sind nicht 24/7 hier. So, ne? Also es geht um viel mehr als um Gebetshäuser, sondern wirklich um unser Herz, dass es permanent bei Jesus ist. Eben habe ich bei der Braut noch 2 Sachen vergessen, die ergänze ich schnell. Ja, einmal ist es, dass wir dem Herrn natürlich auch unsere Sehnsucht Ausdruck verleihen sollen, weil er ist unser Bräutigam, er ist der, der wiederkommt. Er ist der, nachdem wir rufen werden, als Braut, als in unserer Identität als Braut. Und natürlich auch Intimität. Was haben Braut und Bräutigam? Intimität, Gemeinschaft miteinander und auch Gemeinschaft, die für beide schön ist. Genau. Ich habe ganz viele Bibelstellen rausgesucht, die Gebet und Endzeit connecten. Also um nur ein paar zu nennen, Offenbarung 5, 8, Offenbarung 8, 4 bis 5, 22, Vers 17, Jesaja 24, 26, also es sind super viele Stellen, ich werde jetzt auch nicht alle aufzählen, aber da sehen wir immer diese Verbindung zwischen Gebet und Endzeit. Also das ist ein Thema, was in der Bibel sehr, sehr stark connected ist, und ihr könnt diese Stellen natürlich super gerne alle nachlesen. Okay. Was ist das nächste Zeichen? Da habe ich jetzt, da war es zu schwierig, ehrlich gesagt, eine Bibelstelle rauszusuchen. Das ist die prophetische Lobpreisbewegung. Und wenn ihr dazu ein Buch empfohlen haben wollt, ist es Jesaja. Da steht es nämlich in diesen ganzen Kapiteln, die ich jetzt aufgeführt habe. Also 5, 6, 9, 12, 14. Ich sage einfach, lest ganz Jesaja. Da geht es wirklich darum. Und was wir sehen, das ist, glaube ich, erst in den Anfängen. Also ich glaube, dass diese ganze Bedeutung von Musik, Gebet, Jesus zu sehen, Endzeit, Heilung zu bringen, alles noch sehr, sehr viel stärker in den nächsten Jahren hochkommen wird. Also ich glaube, da sind wir erst am Anfang vom Anfang vom Anfang. Aber wir können schon so ein bisschen kleine Sachen sehen. Also ich habe es mal auch genannt, ein Mini-Boom von Gebetsmusik. Ich habe da so an Augsburg gedacht. Die Band wird jetzt auch gerade immer so promoted und auch gebucht in anderen Sachen. Habe aber auch an Laura Hackett oder die ganzen IHOP-Künstler gedacht, die dann auch, oder Corey Asbury ist auch so ein gutes Beispiel, der dann auch wirklich ein, was hat er gewonnen? Große Musikpreise, Grammy, ne? Einen Grammy sogar gewonnen hat. Also das sind schon wirklich coole Sachen so, wo ich merke, da gibt es Leute, die haben Sehnsucht so nach, so wirklich, der hat ja dieses Lied Reckless Love geschrieben, da geht es ja auch um Liebe. Und er kommt ja, also war, weiß ich nicht, 15 Jahre lang bei IHOP oder so, also hat sehr diese DNA verinnerlicht. Und das Lied hat echt viele Menschen berührt. Justin Bieber hat sogar ein Cover davon gemacht und so. Also es ist total abgefahren, weil es einfach, glaube ich, diese Sehnsucht nach der Echtheit und nach einer Beziehung anspricht. Und ich glaube, wir als Gebetshaus und wir als Gebetshäuser und wir als betende Gemeinde sind da wirklich auch aufgefordert, wirklich diese Kreativität, die Gott hat und diese Leidenschaft für uns hier auf die Erde mit Musik unter anderem ja runterzuholen einfach und Leute damit zu berühren. Und zwar nicht damit, dass wir so toll sind, sondern damit, dass er so toll ist. Das ist, glaube ich, dieser Fokus, der das Besondere ist. Und ich habe einen kleinen Exkurs und ich habe es euch schon öfters erzählt, aber es ist einfach mein Lieblingsexkurs. Und zwar, ja, glaube ich einfach auch, dass der Heilige Geist durch Musik ganz, ganz viel hervorbringt und auch ganz, ganz viel Heilung. Und da habe ich euch ein Bild mitgebracht, was ich euch schon öfters gezeigt habe, aber ich finde es einfach immer wieder so cool und faszinierend, dass ihr heute da nochmal durch müsst. Und zwar, was Musik, was Worte, was das alles macht, haben wir auch nochmal eine spezielle Serie, natürlich übernatürlich. Aber um das kurz zu verdeutlichen, habe ich euch einfach mal so Eiskristalle mitgebracht. Und diese Eiskristalle wurden mit ganz unterschiedlichen Worten besprochen. Also dieses erste Eiskristall kommt aus einer Quelle im französischen Lourdes, auch Quelle der Wunder genannt. Das sieht schon sehr schön aus. Das zweite ist fast noch schöner. Und das wurde mit dem Wort Liebe besprochen. Und das dritte, was eigentlich schon, finde ich, gar kein Kristall ist, also ich kenne schon nicht die Definition von Kristall, aber es sieht für mich nicht so aus, ist die zerstörte Struktur des Wassers, das mit den Worten, du machst mich krank, informiert wurde. Also, und das finde ich total interessant und wir wissen ja, dass wir aus sehr hoher, je nachdem wie alt wir sind, aber aus so einem sehr hohen Anteil, das ist der höchste Anteil in unserem Körper, aus Wasser bestehen. Und ich glaube, das, mit was wir uns füllen, das, was wir nehmen, um unsere Identität zu bilden, hat einfach ganz, ganz krasse Auswirkungen auf unseren Körper. Wie gesagt, ich habe darüber eine ganze Lehre gemacht, weil das einfach jetzt zu weit führen würde. Aber ich glaube, dass gerade Musik und Worte, die wirklich von Gott erfüllt sind, einfach ganz, ganz viel Heilung auch hervorbringen können und ganz viel unsere Herzen einfach zurück zu Jesus führen können. Und ich glaube, jeder von uns hat das auch schon mal erlebt. Also ich habe auch heute gerade noch so auf dem Weg hierher total Lobpreis gehört und dachte mir, total interessant. Dann habe ich das Lied gehört und dachte, oh Gott, in dieser Zeit hatte ich dieses Lied so als mein Lieblingslied, da haben wir das und das durchgemacht und dann war das. Und das ist schon wie so eine History mit Gott, also wie so eine Geschichte mit Gott. Und ich fand das irgendwie interessant, weil Musik einfach so viel ausdrückt für uns und auch irgendwie schafft, unser Herz einfach ihm nahe zu bringen. Genau, und ich glaube, dass da auch aus den Gebetshäusern, auch in der nächsten Zeit und ich hoffe auch aus unserem Gebetshaus einfach noch mehr Anbetung aus der Intimität hervorbringt, die einfach Leute wirklich verändert und wieder zurückführt zu Jesus. Okay. Dann auch einen sehr schönen Punkt. Muss ich heute auch bei der Zeugnisrunde im Gebetshaus dran denken, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das sind die Wörter aus Joel 3, 1 bis 2 und dann nochmal von Jesus zitiert in Apostelgeschichte 2, 17 bis 21. Wenn ihr mitlesen könnt, lest gerne mit. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Ja, das ist auch eine Stelle, mit der wir sehr viel hier im Gebetshaus beten. Und es ist, finde ich, so schwer, sowas irgendwie zu messen oder irgendwie eine gute Statistik dazu zu finden. Aber ich habe mir mal so überlegt, also da geht es ja viel um die Geistesgaben und also das Übernatürliche so. Und da habe ich mal jetzt einfach als eine Statistik, ich glaube, richtig belegen tut sie es nicht, aber es ist so ein bisschen so ein kleiner Indikator, würde ich sagen, genommen. Die charismatischen Gemeinden weltweit sozusagen. Und da fand ich das auch sehr spannend, also die sich ja nach diesen übernatürlichen Dingen ausstrecken. Auch nicht natürlich alle, aber das war so das, was ich mir so überlegt habe. Dass 1900 gab es 1 Million Mitglieder, also vor 100 Jahren ungefähr, mehr oder weniger. Und jetzt gibt es mehr als 600 Millionen. Also im letzten Jahrhundert hat diese Anzahl ja, keine Ahnung, was das jetzt mathematisch ist, aber von 1 zu 600 Millionen auf jeden Fall sich sehr, sehr stark multipliziert. Und ich finde, das merkt man gar nicht so, wenn man in Deutschland ist. Also bei uns sieht die Statistik auch anders aus. Aber das, darum geht es ja nicht. Also Gott betrachtet ja die ganze Welt, ne? Das ist ja kein deutscher Gott, sondern ein weltweiter Gott. Und die am stärksten wachsende religiöse Bewegung in der Welt ist Afrika, Lateinamerika und Asien. So. Und ich denke mir so, hey Leute, wir als Deutschland, wir sind die, die eine 100-jährige Gebetskette haben, die Missionare in diese ganzen Regionen gesendet haben. Also wir haben, glaube ich, einen Anteil daran. Aber lasst uns nicht nur mit diesem Anteil zufrieden sein, sondern lasst uns auch echt danach streben, dass das auch wieder zu uns kommt. Also dass wir wieder auf dem wachsenden Ast sind, was einfach ausgeht, sich auszustrecken nach Prophetie. Und ich glaube, das ist auch sowas, also wir können Gott sagen, wir haben Sehnsucht danach und quasi den Heiligen Geist wirken lassen. Aber das ist natürlich auch immer was, was eine übernatürliche Dimension hat und ja, einfach vom Heiligen Geist gewirkt ist. Also ausstrecken. Und besonders ans Übernatürliche, ich habe es jetzt mal mit Prophetie übersetzt, können wir auch einfach Übernatürliches nennen. Genau. Übrigens finde ich, kann man auch sehr gut darüber meditieren, dass da steht, dass er über alle das ausgießen will. Das finde ich auch immer noch sehr, sehr faszinierend. Weil das haben wir auch noch nie in der Geschichte erlebt. Das waren dann eigentlich immer so die Christen in der Apostelgeschichte ein bisschen, aber über alle ist dann nochmal eine interessante Dimension auf jeden Fall. Gut, dann ein wichtiges Zeichen, warum wir auch heute hier sind, nämlich das Verständnis über die Endzeit wird zunehmen. Eins meiner Lieblingsbücher ist Daniel und da steht in Vers 12, Vers 10, lest es gern wieder mit. Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht und sprach, mein Herr, was wird das Letzte davon sein? Er aber sprach, geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Alle Gottlosen werden es nicht verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Also, das Verständnis über die Endzeit wird zunehmen, weil die Verständigen werden es verstehen. Und da ist mir auch gleich mal einer meiner Lieblingsbibelstellen eingefallen aus Offenbarung 1, Vers 3. Offenbarung ist das einzige Buch in der Bibel, wo steht, dass man selig, gesegnet ist, der Kontext von diesem, ja, von diesem Verb. Selig ist, wer da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was daran geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Es ist das einzige Buch, was sagt selber von sich, dass man gesegnet ist, wenn man das liest und die Worte behält. Und das finde ich schon sehr interessant, weil das ist ja das Buch über die Endzeit. Das heißt, deswegen gebe ich euch heute auch diese eine Liste, die ich euch gezeigt habe, weil nicht, um euch irgendwie zu zwingen, das auswendig zu lernen, das ist eure Sache, was ihr damit macht. Vielleicht werft ihr auch den Zettel im Papierkorb. Ich hoffe nicht, aber vielleicht. Aber das ist auch dann nicht so meine Verantwortung, sondern ich glaube einfach, dass man wirklich gesegnet ist, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich glaube auch, dass deswegen der Teufel auch kirchengeschichtlich die Menschen so lange ferngehalten hat von dieser Botschaft, weil wenn wir mal in die Lehre der Großkirchen, in der evangelische und in die katholische gucken, ist eins, worüber am wenigsten gelehrt wird, generell, es gibt Gemeinden, die das anders machen, aber generell ist über die Endzeit. Und lustig, dass genau dieses Buch, das der Bibel ist, wo man steht, gesegnet ist. Ne? Also ich glaube, der Teufel ist sich sehr bewusst, dass dieses Buch krasse Sprengkraft hat. Und deswegen versucht auch Leute, in dem auch so Sachen auftreten, wie es viel zu kompliziert und einfach davon fernzuhalten. Aber wir sind dazu aufgefordert, wirklich von Jesus uns damit zu beschäftigen und wir werden sogar gesegnet dadurch. Manchmal steht selig, manchmal glückselig, finde ich alles ziemlich cool. Also was ich aber merke, ist, dass im Beginn von mehr Interesse darüber ist. Also witzigerweise ist es auch so ein Thema, was alle erstmal so sind, oh krass, aber dann irgendwie auch interessiert, also es fasziniert einen schon irgendwie. Und was ich auch gemerkt habe, ist, wie gesagt, in den Großkirchen kommt es nicht so vor, aber was total interessant ist, wenn man sich so eine betende Gemeinde anguckt, also Gemeinden, die irgendwie Gebetsstunden, Gebetshäuser haben oder Gebetsweise generell, ist Endzeit eines der zentralen Themen, was in jedem gelehrt wird. So, das finde ich total interessant. Also einfach mal diesen Vergleich anzustellen. Wie gesagt, nicht pauschalisierend. Es gibt auch andere, die es 100% anders machen. Aber so als globale Betrachtung davon. Dann dachte ich schon so, interessant. Also es muss irgendwas in diesem Thema sein, wo Leute, die sich ausstrecken nach einer intimen Beziehung, wirklich merken, Mensch, da ist was drin, was uns einfach interessiert und was uns irgendwie mitreißt. Okay, wie vermutet, bin ich schon am Zeitlimit, aber ich will euch noch kurz sagen, nächstes Mal, es sind ganz, ganz viele Zeichen der Zeit, die sich auf Israel beziehen. Also das ist einfach nochmal ein gesondertes Thema. Und nächstes Mal werden wir diese Sachen einfach wissen, auch um darüber beten und da reinbeten zu können. Deswegen wird es nächsten Dienstag konkret weitergehen mit den Zeichen der Zeit, die sich auf Israel beziehen. Und mit einer kleinen Ausarbeitung, was ich schon euch verraten kann. Da könnt ihr schon gerne, auch wenn ihr Lust und Zeit habt, darüber meditieren. Nämlich sagt ja, es gibt zwei wichtige Aussagen in Lukas 26. Da steht, es wird sein, genau wie in den Tagen Noahs und Lots. Und das ist total interessant. Und ich dachte mal, wir können uns mal betrachten, wie war das so? Was für ein Geist hat da geherrscht? Was war Gottes Plan dazu? Und vielleicht so Rückschlüsse ziehen. Weil wenn Jesus schon oder wenn Gott schon sagt, das ist, wird so sein wie da, dann können wir ja auch daraus lernen und unsere Rückschlüsse machen. Aber das wollte ich nicht alleine machen. Deswegen würde ich euch da total gerne mit reinnehmen. Findet ihr in Lukas 26. Dann ist es Lukas 24. Das ist am Ende. Kann sein, dass ich falsch aufgeschrieben habe. Danke. Kann mir jemand kurz gucken? Lukas 24, 26 bis 28 müsste das stehen. Genau. Gut. Dann werden wir das nächste Mal machen. Heute erwartet euch eine ganz kurze Sache sozusagen noch am Ende dieser Ausarbeitung oder dieses Themas. Ich habe euch ja hier schon, auch wenn wir jetzt die einzelnen Sachen noch nicht betrachtet haben, eine Übersicht gegeben zu den Zeichen der Zeit, die positiven als auch die negativen. Die Bibelstellen könnt ihr euch gerne da selber ranschreiben und habe euch ja auch gesagt, was alles so das ist, wo man reinbeten kann, wonach man sich ausstrecken muss, das, was irgendwie Gott tut und was wir tun. Und ich dachte, einmal zwei Aspekte. Also ihr könnt jetzt entweder als Gruppe nochmal über die Zeichen reden und nochmal sagen, vielleicht was war neu für euch oder so. Oder ihr sagt, okay, gerade ist dieses Ausstrecken für mich Thema. Ich merke irgendwie, ich habe das gerade als Ziel oder Vision für das neue Jahr, das wirklich stärker zu machen und Jesus da reinzulassen. Oder ich will gerne in Prophetie wachsen und dann einfach füreinander zu beten. Also, dass ihr kurz sagt, Mensch, was ist mein Bereich, wo ich gerade reingehen möchte? Und genau, und dann einfach da ja stärker. Ich bringe Israel schon mal hier mit. Ja, ist alles ein bisschen schräg, aber dann habt ihr so nochmal die Aspekte, wo ihr sagt, wo muss mein Herz gerade wachsen oder wo will ich mich neu fokussieren, will ich mich neu ausstrecken. Einfach das kurz sagen in eurer Gruppe und dann wachsen, dann dafür beten. Wachsen sowieso, Amen. Das war schon prophetisch. Genau, oder ihr guckt euch nochmal die Zeichen an und redet vielleicht noch, was neu für euch war oder interessant.